So, liebe Spielkinder, jetzt extra für euch der nächste Vortrag. Und zwar wurde extra für die Datenspuren von Neck Null und seinen Mitstreitern ein Spiel entwickelt. Das nennt sich Tracer. Das ist ein Spiel, das sogar Hacker interessieren könnte, denn es geht darum, als Industriespion in die Datenbank einer Firma einzudringen und sich dabei verschiedenster Methoden, vor allen Dingen dem Social Engineering, zu bedienen. Wie das funktioniert, dürfen wir leider nicht verraten. Wie man aber so ein Spiel schreibt und auf welche Schwierigkeiten man dabei so stoßen kann, dazu erzählt euch jetzt Neck Null mehr Näheres. Viel Spaß!
Ja, hallo, ich bin Nico. Ja. Und ich möchte euch halt heute vorstellen, wie man Spiele programmiert in Haskell oder auch, wie verbringt man Zeit damit, auf den Compiler zu warten. Erstmal möchte ich euch vorstellen, was ist Haskell? Ich glaube, nicht jeder versteht oder weiß, was Haskell ist. Also gibt es von mir einen kurzen Abriss. Dann geht es um das Projekt Tracer, also das Spiel selbst. Im Anschluss die Probleme, die ich zu bewältigen hatte, auf dem Weg zum Ziel und dementsprechend auch die Lösungen dazu. Und dann zum Schluss möchte ich euch noch eine kurze Demo zeigen, wie das Ganze zurzeit aussieht. Ich muss leider dazu sagen, ich bin nicht fertig geworden zum Termin. Das Spiel ist mehr eine technische Demo geworden, also ja. Erstmal zu Haskell. Was ist Haskell? Haskell ist eine Programmiersprache. Sie ist ja, rein funktional. Das heißt, Funktionen sind so die Hauptelemente eines Ausdrucks. Man schreibt Funktionen. Alle Funktionen müssen beim selben Eingabewert auch denselben Ausgabewert liefern. Das sind so ein paar Grundregeln, die die Sprache befolgt. Sie ist nicht strikt evaluiert. Das heißt, dass die Reihenfolge der Variablendeklaration tatsächlich nicht relevant ist für die Evaluation. Das heißt, man kann tatsächlich Variablen definieren, die von einer Variable abhängen, die erst später definiert wird. Das wird alles zur Compile-Zeit alles dann richtig gebogen. Die Sprache ist modular. Man kann sein Programm in Module aufspalten. Man muss nicht alles in einer Datei halten, glücklicherweise. Und sie ist deklarativ, das heißt, es interessiert weniger die genaue Abfolge, welche Schritte gemacht werden müssen, sondern eigentlich, was gelöst werden soll. Wo findet diese Sprache hauptsächlich Anwendung? Das sind Banken und Finanzsektor. Also Banken verwenden diese Sprache ganz gerne, weil man mit ihr auch sehr gut mathematisch beweisen kann, dass das Programm funktioniert. In der Wissenschaft genauso, Simulationen, hochparallele Berechnungen sind in Haskell sehr gut machbar. Big Data, aufgrund seiner Eigenschaften kann Haskell theoretisch unendlich große Datenstrukturen bearbeiten. Dementsprechend Big Data sind nahezu unendlich große Datenstrukturen, also wieso nicht. Und im Grunde kann man Haskell überall anwenden. Da es auf einem Lambda-Kalkül basiert, ist es Turing vollständig. Ja, warum habe ich mich für die Programmiersprache Haskell entschieden? Nun, wie gesagt, es ist eine vollwertige Programmiersprache, man kann mit ihr so ziemlich alles machen. Natürlich gibt es Einschränkungen, aber letztendlich jede Sprache hat irgendwo ihre Einschränkungen. Es gibt eine sehr freundliche, sehr hilfsbereite und erklärwillige Community. Also wer sich in den Haskell IRC-Channel herumtreibt, wird merken, dass es da sehr gesittet zugeht. Auch wenn man wiederholt scheinbar dumme Fragen stellt, wird man vielleicht ein bisschen freundlich darauf hingewiesen, dass man vielleicht ein bisschen selber recherchieren sollte, bevor man Fragen stellt, aber ansonsten ist alles gut. Grundlegende Bibliotheken, auch für die Spieleentwicklung, na gut, für die Spieleentwicklung sind sie nicht so vorhanden, aber grundlegende Bibliotheken für Input, Output und so weiter sind vorhanden und wenn sie vielleicht in C existieren, sind Bindings zu C vorhanden. Also die Grundwerkzeuge sind alle da. Und für mich ein sehr wichtiger Grund, es ist schon seit einigen Jahren meine Lieblingsprogrammiersprache. Ja. Häufige Fragen, mit denen ich mich dann konfrontiert sehe, wenn ich mal mein Projekt beschreibe oder mal darüber spreche, ist: Bist du wahnsinnig? Die Antwort lautet: Ja. Auch eine sehr häufig vorkommende Frage ist, gerade in Bezug zum Spiel, ob die Sprache nicht bei der Kreativität stört. Ich muss sagen, nein. Also es gibt da keine Probleme, sich kreativ zu betätigen, auch wenn die Sprache vielleicht sehr mathematisch ist. Gerade da man ein bisschen umdenken muss, wenn man von anderen Programmiersprachen kommt, finde ich, fördert das noch die Kreativität zusätzlich. Ja, und die dritthäufigste Frage so immer ist: Warum tust du dir das an? Ja, da verweise ich gerne auf die erste Frage und die Antwort darauf: Ich bin wahnsinnig. So, zum Projekt. Was hatte ich so für technische Ziele bei dem Projekt? Ich wollte mein erstes eigenes Spiel schreiben. Ich habe schon vorher ein paar Spieleversuche gemacht und auch erfolgreich ein Spiel programmiert. Das war Haskelloids, ein Asteroids-Klon, wie der Name schon sagt. Das war letztes Jahr zum Kongress fertig, wurde auch bei uns an der Assembly vorgestellt. Aber ich hatte bisher noch kein wirklich eigenes Spiel geschrieben, keine eigene Spielidee verwirklicht. Das sollte sich mit diesem Spiel ändern. Ich wollte meine Spiele-Engine, die ich schon seit etwa 2 Jahren entwickle, weiterentwickeln. Gerade an diesem Projekt sollte sie etwas wachsen, das tat sie auch. Die Engine nennt sich Affection, frei nach Love. Das ist eine Spiele-Engine für Lua, mit der ich früher sehr viel Erfahrung gemacht habe. Und womit ich mich noch beschäftigen wollte, ist, dass ich weitestgehend prozedural alle Spielinhalte generiere. Also die Karte wird prozedural generiert, es wird auch ein Graph generiert, wie man die Räume abzulaufen hat, beziehungsweise welche NPCs man zu knacken hat, bevor man sein Ziel tatsächlich erreicht. Und ich wollte auch neue Konzepte erproben, die ich bisher in der Spieleentwicklung nur theoretisch kennengelernt hatte. Das eine ist zum Beispiel ECS, ein Entity Component System, darauf gehe ich später noch ein. Und ein Agent System, also tatsächlich die NPCs als Agenten zu betrachten, die bestimmte Bedürfnisse haben, bestimmte Stats. Und ja, das hat die bisher noch nie gemacht. Spielerische Ziele, welche Ziele soll das Spiel selber erfüllen, war: Ich wollte ein Spiel schreiben ohne physische Gewalt. Klingt komisch, ist auch so. Es ist immer so, die ersten Spiele, die man schreibt, sind immer irgendwie mit Schießen, Ballern, draufspringen, töten. Ich wollte es mal ein bisschen schwieriger machen, für mich auch, mal ohne physische Gewalt. Ich wollte Datensicherheit als Thema behandeln. Leider ist dieses Thema noch nicht vollständig im Spiel drin, dass man tatsächlich Passwörter knacken kann, indem man einfach nur die Post-it-Zettel am Monitor abgrast oder mal einfach an einen nicht gesperrten PC-Arbeitsplatz dran geht und einfach mal macht, was man tut. Dann wollte ich die Möglichkeiten von Social Engineering aufzeigen, was tatsächlich, gerade wenn man in der Wirtschaft arbeitet, durchaus ein Problem werden kann. Und auch Angriffsvektoren von Industriespionage wollte ich zeigen. Das sind alles so Themen, die wichtig sind, wie ich finde, aber nirgendwo auch spielerisch aufgearbeitet werden, wo man sich erst nur dröge Vorträge von irgendwelchen IT-Sicherheitsbeauftragten anschauen muss. Und mein persönliches Ziel bei dem Spiel war es: Lernen. Ganz viel lernen. Ja. Welche Probleme hatte ich auf dem Weg, das Spiel zu lösen? Zum Beispiel, Haskell hat keine Schleifen. Obwohl sie Turing vollständig ist, löst sie Schleifenprobleme mit Rekursion oder mit Maps. Konzepte halt der funktionalen Programmierung. Aber es gibt ein Modul, Control Monad Loops, welches auch Schleifen enthält. Und da habe ich euch einen kleinen Code-Ausschnitt gezeigt oder mitgebracht, wie man eine Schleife in Haskell letztendlich programmiert. Das ist eine Funktion mit dem Namen while m unterstrich. Sie nimmt zwei Argumente, p und f. Und letztendlich läuft sie so, p ist kurz für Prädikat, das ist die Schleifenbedingung, und f ist die Funktion, die letztendlich den Schleifenkörper darstellt. Und vor jedem Durchlauf wird geprüft, ob das Prädikat tatsächlich erfüllt ist. Wenn es erfüllt ist, dann wird die Funktion ausgeführt und als nächstes rekursiv die gesamte nochmal der Schleifenkopf geprüft und dann der Schleifenkörper nochmal ausgeführt. Sollte das Prädikat nicht mehr erfüllt sein, bricht die Schleife ab. Andere Probleme: Multithreading. Multithreading ist, man kann mehrere Threads starten, also mehrere Berechnungen parallel benutzen, ist bei heutigen Prozessoren eine sehr erwünschte Eigenschaft, dass man mehrere Berechnungen parallel starten kann oder auch Aufgaben quasi auf andere Prozessoren auslagern kann, während man selber irgendwie einen Ladebildschirm oder etwas Ähnliches hat. Das ist auch in Haskell sehr gut machbar. Problematisch wird es mit der Grafik, denn jeder Thread, der etwas mit Grafik macht, braucht einen eigenen OpenGL-Kontext und der muss verwaltet werden. Das erzeugt bei mir im Spiel etwas Overhead und sorgt auch dafür, dass ich erstmal eine Zeit lang geprüft habe, ob es überhaupt irgendeine Grafik-Library gibt, die thread-safe ist. Aber ja, erst dann habe ich durch Zufall erfahren, dass ich einen eigenen Kontext brauche. Ja, so lernt man. Eine Physikbibliothek in Haskell oder eine Physikbibliothek generell ist ein großes Problem, auch für mich. Es gibt gute Physikbibliotheken, zum Beispiel Bullet. Das ist eine 3D-Physikbibliothek, die Open Source ist und in C++ geschrieben ist. Sehr gut, sehr umfangreich, wenn auch vielleicht die Dokumentation nicht sehr umfangreich ist. Sie wird auch regelmäßig in Spielen eingesetzt, aber es gibt keine Physikbibliotheken in Haskell. Das ist noch eine Baustelle, die ich für mich noch aufmachen muss. Also ja, ich bin wahnsinnig. Und ein großes Problem, das ich hatte, war, ich habe gleichartige Objekte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Also letztendlich, ist das jetzt ein Spieler, ist das ein Nichtspieler, es hat Lebenspunkte, hat es Hunger, hat es Durst, kann es Hunger stillen, kann es Durst stillen. Es sind alles Objekte. Sie sind irgendwo gleichartig, aber trotzdem haben sie unterschiedliche Eigenschaften. Das ist in Haskell sehr schwer möglich mit seiner statischen Typdefinition. Und ich habe sehr lange daran geknuspert, das irgendwie zu machen. Der naive Ansatz war, es alles im State zu speichern, in eigenen Listen, aber das wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich, bis ich dann über eine Bibliothek gestoßen bin, die mit fortschrittlicher Magie in Haskell das Entity-Component-System, Ecstasy ist das letztendlich, und mit GHC-Generics, mit generischer Programmierung, da tatsächlich das Problem für mich löst. Ja, was brauche ich sonst für Funktionalitäten und wie löse ich die? Ein Spiel braucht eine Hardware-Abstraktionsebene, weil letztendlich möchte man das Spiel auf möglichst vielen Systemen spielen und nicht nur auf seinem eigenen. Man braucht eine Fensterverwaltung, man muss Nutzereingaben verwalten, man braucht eine Grafikverwaltung, man muss die Grafik auch irgendwie ausgeben können. Was ist ein Spiel ohne Grafik? Na gut, ein Text-Adventure, aber trotzdem irgendwo, wenn man schon ein grafisches Spiel hat, dann möchte man das auch darstellen. Dann die Objektverwaltung, das Entity-Component-System. Man braucht eine Physik, meistens, manchmal. Und man braucht Sounds, weil ein stummes Spiel ist auch ein bisschen langweilig. Nun, Lösungen für mich waren zum Beispiel SDL2. SDL2, das ist die Simple Direct Media Layer, ist eine Bibliothek, die in C geschrieben wurde. Sie übernimmt für mich Hardware-Abstraktion, Fensterverwaltung, Grafikverwaltung und die Nutzereingaben. Da sie in C geschrieben ist, ist es relativ einfach, Bindings in Haskell zu schreiben. Also nutze ich die. Übrigens, das ist quasi die Bibliothek, auf der bei mir alles aufbaut. Ab SDL2 ist bei mir alles in Haskell geschrieben. NanoVG ist für die Grafikausgabe zuständig. Da gebe ich einfach nur den OpenGL-Kontext rein und das Ding zeichnet für mich. Ecstasy ist die Objektverwaltung, das Entity Component System. Und ich habe auch Funktionalitäten, wo ich keine Lösung für habe. Leider. Soundausgabe habe ich noch nicht. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil das Spiel noch nicht so weit war. Und da gibt es einige Kandidaten, zum Beispiel OpenAL, also die Open Audio Library, also so der Verwandte mit OpenGL. Und ich habe auch keine Physik. Also das Einzige, was ich an Physik habe, ist Kollisionserkennung, die ich selber schreiben musste und selber debuggen musste über Monate. Leider gibt es da wirklich keine schöne Lösung noch in Haskell. Muss ich wohl selber machen. Nun kommen wir zur Demo des Spiels selbst. Ich werde das Spiel mal kurz hier starten. Wen es interessiert, dass nach dem Vortrag oder auch den Tag hier zuvor am Samstag war das Spiel schon im Gang aufgebaut zum Saal hierhin. Ich habe hier mal eine Konsole offen, da starte ich das mal. So startet das Spiel. Man startet selber in einem Raum, der als Fahrstuhl von mir immer definiert wird. Und hier laufen schon die NPCs rum. Also man selber ist diese grau gekleidete Person in der Mitte des Bildschirms und der Bildschirm ist immer auf einen zentriert. Ja. Warum die Pilgerfahrt zu den Toiletten immer am Anfang des Spiels beginnt, weiß ich auch nicht, aber... Die Pilgerfahrt zu den Toiletten. Ansonsten sieht man hier halt dieses prozedural generierte, simulierte Stockwerk eines Bürogebäudes, in dem das Spiel stattfindet. Man hat hier Kopierer, die man benutzen kann. Ja, man kopiert dann Luft und bekommt Luft. Ja, ist noch nicht fertig. Oder man kann sich auch an einen PC stellen und den versuchen zu hacken. Das dauert 20 Sekunden. Das ist ein sehr schnelles Hacken. Ich weiß, eigentlich müsste das viel länger dauern oder man müsste von Remote irgendwie drangehen, aber ich wollte es halt spielerisch lösen. Es interessiert momentan auch kein NPC, was man gerade tut. Das ist auch noch so ein Ding, was ich implementieren muss. Ansonsten, die NPCs laufen auch nicht zufällig in der Gegend rum oder meistens. Sie haben einen festen Arbeitsplatz, also ein Rechner ist einem NPC fest zugeordnet. Und das heißt, wenn der NPC arbeitet, ist er entweder an einem Rechner oder an einem Kopierer und benutzt diesen tatsächlich. Ansonsten können die NPCs auch Hunger oder Durst haben. Das erfüllen sie, wenn sie Durst haben, gehen sie an einen Wasserspender, das ist dieses Objekt hier. Und wenn sie Hunger haben, dann finden sie nichts zu essen auf der Karte. Das ist normal, ich habe noch nichts zu essen implementiert. Es gibt einfach noch nichts zu essen, aber die NPCs verhungern nicht. Wenn dem so ist, dass sie nichts finden, womit sie ihr Bedürfnis stillen können, dann gehen sie zum Fahrstuhl. Ganz normal. Wenn es halt keine Küche auf diesem Stockwerk gibt, gibt es sicherlich woanders eine. Ja. Ansonsten gibt es hier noch random Tische und random Umzugskartons und random Flipcharts. Alles Objekte, mit denen die NPCs auch ab und zu mal interagieren, wenn sie gerade Lust haben oder gerade ja, nichts anderes oder nichts Besseres zu tun haben, kennt man noch irgendwoher. Es gibt auch Meetingräume, also Meetingtische, diese große, na, nennen wir es rechteckige Tisch hier. Wenn man gerade keine Lust hat, wirklich zu arbeiten, kann man halt ein Meeting abhalten. Ist auch Arbeitszeit. Ja, ansonsten mehr habe ich auch an Objekten noch nicht gemacht. Da wird noch eine Menge passieren. Und wie ich sagte, ist das Spiel prozedural generiert. Das gesamte Stockwerk ist also zufällig entstanden beim Laden des Spieles. Das Einzige, was immer an derselben Stelle ist, ist der Fahrstuhl und die vier Gänge, die von ihm ausgehen. Ansonsten gibt es auch in der Karte Wasseranschlüsse. Also Räume mit Wasseranschluss können Toiletten oder Küche werden. Ansonsten gibt es halt nur Büros. Und wie die Innenausstattung der Büros platziert wird, entspricht auch, wird auch prozedural geregelt, alles mit bestimmten Regeln. Also jeder Arbeitsplatz muss erreichbar sein. Es muss also einen Weg zur nächsten Tür geben. Und ja, so läuft das dann auch in der Realität auch ab. Irgendwo muss es immer einen Weg zur Tür geben. Wäre ja sonst blöd, Fluchtweg und so. So. Das wäre es erstmal mit der Demo und ja. Auch das wäre es soweit zu meinem Vortrag, aber das heißt noch nicht, dass es hier zu Ende ist. Ich bin jetzt hier offen für Fragen aus dem Publikum, wer Fragen hat. Es gibt hier sicherlich einen Menschen mit einem Mikrofon.
Ja, den gibt es. Fragen gibt es da hinten.
Was brauche ich denn, um das Spiel zu starten, ist die erste Frage. Und die zweite ist, was ist dieser F2-Mode?
Sehr schön. Der F2-Raum, also ich kann das nochmal kurz zeigen. Tatsächlich, es gibt noch eine zweite Karte. Und zwar diese. Die ist noch sehr leer, die wird noch im Verlauf der Programmierung noch gefüllt werden. Das ist ein Raum oder das ist eine Karte über den Lösungsweg des Spiels. Da ich noch keinen Lösungsweg des Spiels implementiert habe, gibt es hier noch nicht viel. Deswegen habe ich den nicht im Vortrag erwähnt, aber schön, dass man fragt, schön, dass es schon aufgefallen ist, dass es den gibt. Und was war die erste Frage nochmal?
Wenn ich das spielen will, was brauche ich denn dafür? Also du hast es ja bei dir wahrscheinlich kompiliert, das ist ein Binary, führe ich einfach.
Um das Spiel zu spielen, brauchst du OpenGL und SDL2. Also wenn ich das Binary verteilen würde, achso, und GLEW. Also den, ja, Graphics Library Extension Wrangler. Es gibt ein Build-System für Haskell, das meckert dann mit einem, wenn etwas nicht da ist und sagt einem auch Bescheid. Gibt es noch weitere Fragen?
Du hast Multithreading und Grafik erwähnt. Hast du momentan mehrere Threads, die gleichzeitig Grafik machen? Und wenn ja, wie reden die miteinander? Schreiben die alle in denselben Framebuffer oder was tun die?
Ich habe tatsächlich mehrere Threads, insbesondere, also ich habe mehrere Threads auch während des Spiels. Und zwar beim Laden des Spiels, für das Laden der Grafiken benutze ich einen eigenen Thread, damit ich während die Grafiken laden tatsächlich auch den Ladebildschirm zeichnen kann. Da brauche ich einen eigenen OpenGL-Kontext, damit das funktioniert. Ansonsten, während des Spiels läuft die Wegfindung der NPCs über einen eigenen Thread ab und der braucht keine Grafik, also habe ich eigentlich auch nur einen Kontext. Ja, Pilgerfahrt zur Toilette. Gibt es sonst noch weitere Fragen?
Ich habe weniger eine Frage direkt zum Spiel, sondern du hast gesagt, es gibt C-Bindings.
Ja.
Und C hat ja nur ein vollständig anderes Konzept im Gegensatz zu Haskell. Wie muss ich mir dieses Binding vorstellen dann?
Naja, das ist halt ein Foreign Function Interface zu C, das ist in Haskell existiert. Und da wird standardmäßig angenommen, dass eine Funktion, die gebindet wird, nicht pur läuft und in einem Datenkonstrukt landet, das nennt sich IO-Monade. Das ist jetzt wirklich, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich versuche, das zu erklären. Und ja, ich betone Versuche, weil ich es nicht erklären kann.
Kannst du jetzt einschätzen, ob es auch außer dem Fakt, dass man wahnsinnig ist, gute Gründe gibt, überhaupt funktionale Programmierung in Spielen zu verwenden, beziehungsweise hast du schon vorher mal andere Spiele programmiert, also nicht in Haskell? Und inwieweit hat sich jetzt irgendwie dein Vorgehen, du hast ja noch nicht wirklich eine großartige Storyline implementiert oder sowas, aber hat sich das Vorgehen irgendwie stark unterschieden und hatte das gewisse Vor- oder Nachteile?
Tatsächlich, Spieleentwicklung in Haskell kann man durchaus betreiben. Es gibt Gründe für Haskell, die nicht nur spielespezifisch sind. Zum Beispiel, man kann formelle Beweise über das Programm führen. Das ist jetzt vielleicht etwas, was man bei Spielen nicht unbedingt machen möchte. Aber zum Beispiel auch viele Fehler, die einen bei anderen Programmiersprachen erst zur Laufzeit in den Hintern beißen, werden vom Compiler schon im Vornherein abgefangen. Zum Beispiel durch Typfehler oder ähnliche Sachen. Es gibt so einen Grundsatz in Haskell, wenn es kompiliert, dann tut es auch in der Regel schon das, was es soll. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, auch die hatte ich schon in meinem Werdegang, aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe tatsächlich auch schon früher Spiele programmiert, nicht in Haskell, und zwar in Lua. Da habe ich zu den Datenspuren 2012 oder 2013, vielleicht sogar noch früher, ich weiß es nicht, das Bug-Game geschrieben, wo man als kleiner Käfer in einem Labyrinth sich bewegen musste und Cookies eingesammelt hat. Das waren so meine ersten Versuche in der Spieleprogrammierung. Da habe ich tatsächlich die Spielengine Loewe verwendet, die ich letztendlich auch als Grundlage, als gedankliche Modellgrundlage für meine eigene Spielengine genommen habe. Ja, habe ich irgendeine Frage vergessen?
Hat sich das vom Konzept unterschieden von der Funktionalvorgehensweise?
Ja, das Konzept hat sich sehr stark unterschieden. In Haskell schreibt man weniger tatsächlich die exakte Abfolge, welche Schritte gemacht werden müssen, sondern tatsächlich eher, wie es gelöst wird. Es ist einfach, dieses funktionale Denken ist anders. Ich kann es jetzt auch nicht gut beschreiben, es tut mir leid.
Du hast die Begrifflichkeit Engine schon verwendet. Kannst du irgendwie kurz sagen, wie andere jetzt das vielleicht auch mitverwenden könnten? Also gibt es da irgendwie eine Engine und kannst du irgendwie kurz beschreiben, irgendwie wie das, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, irgendwie welcher Teil der Engine ist und ja, wie das vielleicht auch andere nutzen könnten.
Genau. Ich habe eine eigene Engine geschrieben, die nennt sich Affection, ist auch auf GitHub verfügbar. Was die Engine hier im Spiel tatsächlich übernimmt, ist der grundsätzliche Aufbau, dass tatsächlich was dargestellt werden kann, dass der Input verarbeitet wird, dass man einen grafischen Output hat, dass man ein Fenster bekommt. Aber das, was man sieht, macht tatsächlich das Spiel dann selbst. Die Engine ist noch sehr minimalistisch und ich werde noch heute eine weitere Version veröffentlichen, die quasi dem Stand entspricht, wie er gerade vom Spiel benutzt wird. Werde ich jetzt als stabil deklarieren und dann wird das was. Ja, ich habe schon seit Monaten keine größeren Veränderungen mehr an der Engine gemacht, deswegen kann ich das machen, glaube ich, hoffe ich. Wen es interessiert, ich glaube, auf GitHub unter Neko, NEK0, kann man meine Repos sehen und da ist auch Affection als Repo vorhanden, gleich auf meiner Profilseite. Das Vorgehen hier bei der Engine ist weniger, dass man hart anfängt zu schreiben, so jetzt fängt die Engine an, jetzt hole ich mir den Output vom Keyboard und mach da was. Das Ganze wird funktional geregelt, indem man Funktionen schreibt, die man dann letztendlich in ein Datenobjekt übergibt, das die Konfiguration der Engine entspricht. Also das nennt sich Functional Reactive Programming, ist auch wieder so ein sehr bassiges, sehr Bingo-behaftetes Wort.
Nico, so gern wir dir noch länger zuhören würden, ich muss dich jetzt leider abmoderieren, die Zeit rennt uns davon. Nochmals vielen Dank für den Vortrag und Applaus für Nico.